Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 22. Januar. Willkommen zu eurer Linsenstraße mit Klaus Winzer.
Und Rebecca Simoneit-Barum. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Die Welt hat sich wieder ein kleines bisschen gedreht und verändert, aber wir wissen noch nichts Genaues. Aber es ist doch immerhin schön, dass uns die Menschen in Amerika immer noch hören können. Wir sind immer noch zollfrei unterwegs. Man muss für uns nichts bezahlen. Und deswegen finde ich Podcast eine ganz großartige Sache. Da gibt es gar keine Hürden, da gibt es gar keine Ländergrenzen. Wir senden in die ganze Welt heute, in diesem Moment, in diesem Augenblick. Und man kann uns ohne Beschränkung überall hören.
Naja, überall da, wo man Zugang zum Internet hat. Ne? Im Iran ist das ja derzeit immer noch nicht so. Also auch heute ist die Welt ein verrückter Ort und ich bin froh, wenn wir uns in unsere Lindenstraße-Welt auch zurückziehen können, die, wie wir wissen, immer am Puls der Zeit war und nichts ignoriert hat, was vor sich ging in der Welt. Das tun wir auch nicht. Und trotzdem ist es schön, heute wieder mit dir und bei euch zu sein und über unsere Lindenstraße oder unsere Lindenstraße zu reden.
Und heute reden wir über die Folge 1122, das ist die Staffel 22 und die Folge 30 bei ARD Plus. Und das Ganze heißt Kummer und wurde gesendet am 3.6.2007. Ja, und der Kummer hier ist groß.
Ja, ich mag ja die Folgen aus den frühen 2000ern, habe ich ja schon oft erwähnt. Einfach eine Zeit, die irgendwie da einen guten Vibe hatte, finde ich auch, mit den Darstellern. Und ja, der Kummer zieht sich durch diese Folge, du sagst es schon, aber es macht auch unglaublich Spaß, sich diese Folge anzugucken, weil sie eben so viel mit einem macht, weil die Emotionen sich überschlagen und ich finde unsere Kollegen das auch wirklich schön spielen. Iffy ist ja auch dabei in der Folge. Involviert in einigen Kummer, aber eben so ein bisschen als Zaungast, zum Glück nicht selber wirklich konkret betroffen. Aber lass uns mal beginnen bei Gabi, die traurig ist. Denn wer ist gestorben?
Ja, Oma Rosi ist tot, ne? Ihre Mutter ist gestorben. Sehr überraschend irgendwie. Gabi sagt ja sogar noch in dieser Folge hier, ja, sie hat eigentlich gedacht, sie schläft, ne? Sie war nur eingeschlafen und das ist ja ganz furchtbar, wenn man einfach jemanden auf der Couch liegen sieht und denkt, der schläft und dann stellt man fest, die Mama ist tot. Also für sie, das sagt Anna auch noch in dieser Folge, für sie natürlich schön, also so einfach so friedlich und liebevoll von der Welt zu gehen, aber für Gabi ist und alle anderen Betroffenen in dieser Folge ist das natürlich heftig, dass das einfach geht. Und heute ist, ja, wie man so schön sagt, der Leichenschmaus. Und Gabi ist gerade dabei, noch für Andi eine schwarze Hose zu bügeln, geht ihrer Hausarbeit nach, ist aber emotional ziemlich fertig, was Andi dann auch ziemlich schnell merkt. Nimmt sie in den Arm und versucht sie zu trösten, aber wie das so vor so einer Beerdigung ist, das ist äußerst schwierig.
Ja, ein Elternteil oder eben ein Familienmitglied, das man eben auch gern hatte, so plötzlich zu verlieren, ist ein Schock. Und ich habe ja mal eine Dame tot aufgefunden in ihrem Wohnzimmer, die auch an Herzschlag wohl oder Herzversagen gestorben war. Und ich erinnere mich, wie schockiert ich war, also wie ich anfing zu zittern und die Frau geschüttelt habe, geguckt habe, lebt sie noch? Und da waren eben die Finger blau und die Lippen blau. Und mir sagte nachher der Notarzt, dass das immer ein Zeichen ist für den plötzlichen Herztod, wenn diese bläulichen Verfärbungen auftreten. Und ich weiß noch, als ich den Notarzt rief und der mir sagte, können Sie die Frau wiederbeleben? Und ich habe gesagt, nee, die ist schon länger tot. Also da ist, ich glaube, da ist nichts mehr. Und das ging mir wochenlang nah. Und wenn ich mir dann vorstelle, man findet eben einen geliebten Menschen vor, dann kann man sich vorstellen, was Andrea sich wohl eben auch in der Vorbereitung auf diese Szene gedacht hat, wie die Emotionen dann eben auch noch auf und ab fahren. Also ich weiß, ich habe wochenlang an diese Frau gedacht. Also das hat wirklich lange gedauert, das zu überwinden, diese Aufwindsituation.
Bei Carsten und Felix, ja, da ist auch nicht alles in Ordnung. In der kleinen Familie von Carsten, Käthe und Felix. Käthe ist in New York.
Sehr
das
schön.
War meine Zeit, wo ich in New York war, fast ein Jahr raus aus der Lindenstraße. Und während zu Hause mein geliebter Carsten tablettenabhängig wird. Felix hat das wohl bei einem kurzen Besuch mitbekommen und nimmt ihn jetzt mit nach Berlin, wo er wohl einen Entzug machen soll. Also er ist zwar jetzt im Moment wahnsinnig aufgeregt und Felix sagt ja auch noch, nimm ruhig noch eine Tablette, aber dann kommst du mit mir. Also Felix will ihn da auch nicht außer Kontrolle lassen. Und so wie man Felix Worten entnehmen darf, hat er mich die ganze Zeit eigentlich angelogen. Also Carsten hat jetzt nicht gesagt, ich bin übrigens tablettenabhängig, ich gehe jetzt in den Zug, sondern ich bin in New York und nichts ahnend von alledem. Ich meine, was sollte ich da auch tun in dem Moment? Ich habe da anscheinend zu arbeiten, zu tun. Mir geht's da gut. Ich drehe in New York, in welchen Filmproduktionen auch immer.
Ja.
Und okay. Und Carsten geht mit Felix nach Berlin.
Ja, und kannst du dich erinnern so ein bisschen an den Hintergrund? Was sollen das für Tabletten gewesen sein? Sind das Schmerztabletten?
Das war ein Upper und Downer. Also der hat morgens immer die Upper genommen und abends immer die Downer. Bei diesen Uppern war das eben auch so. Die haben anscheinend auch auf Carstens Libido gedrückt, denn der hatte einen One-Night-Stand nach dem anderen. Also man hat ihn in den Folgen vorher oftmals gesehen, wo er fast jeden Morgen, die Folgen begannen schon, dass Carsten irgendjemanden verabschiedete und das Bettlaken vom Bett riss. Also der war da ziemlich umtriebig auch noch in dieser Zeit. Dann kam er ja dann in eine Therapiegruppe hinein, als er dann wieder in München war. Und dadurch hat er da Sandra kennengelernt. Und dadurch kam ja die Figur Sandra überhaupt dann in die Lindenstraße. Und dann kam ja auch Sandra Vasili zusammen. Sandra fing dann an zu kochen bei Vasili und so. Ne? Also das war praktisch die Vorgeschichte, die wir hier sehen, von dem, was man nachher brauchte, um dann auch Sandra einzuführen. Ja. Hajo bekommt jetzt gerade von der Post ein Einschreiben. Und zwar, man hat ihn angezeigt wegen der Scheinehe mit Nastja.
Und da musste ich auch erst mal so überlegen, okay, was war da mit Nastja? Ich musste wirklich grübeln, um mich da wieder reinzukriegen, so in diese Geschichte, was damals passiert war. Ich finde, weil wir jetzt auch öfter in älteren Folgen waren, sah man direkt, dass Hajo Scholz ein bisschen älter geworden ist. Ne? Also das war eben so der Vergleich zu der Folge, die wir letztens hatten, als es noch ein relativ ein junges Paar war, Bertha und Hajo, als sich erst kennengelernt haben, weißt du, als ihm die Füße da so ein bisschen massiert ist und er seinen Krampf hatte auf dem Sofa. Ich glaube, letzte Woche haben wir darüber gesprochen und auf einmal sind wir über ein Jahrzehnt später. Und schon hat er eine Scheinehe an der Backe, genau, weil natürlich auch leider Bertha nicht mehr da ist, aber er ist ja mit Sabrina zusammen oder kommt mit Sabrina zusammen. Ja, und ja, diese Nastja-Geschichte, oh je, die wird uns jetzt gleich noch hier ganz schön aufwühlen in dieser Folge. Doch erstmal gibt es diesen gelben Brief und ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt das alle, wenn man mal so einen gelben Brief bekommt. Das passiert ja auch manchmal, wenn man eben beispielsweise geblitzt wird auf der Autobahn und es eben mehr ist als eine Verwarnung. Dann kriegt man so einen gelben Brief und wenn ich mal so einen gelben Brief bekomme, dann werde ich immer wahnsinnig nervös und denke mir so, oh Gott, was ist denn das? Was habe ich getan? Denn eigentlich kann es ja immer nur etwas sein, was mit Geld zu tun hat. Oder wieder gesagt, in seinem Fall, dass er angezeigt wurde. Das hatte ich ja glücklicherweise noch nicht in meinem Leben, dass das irgendwie so etwas war. Aber ich habe so die Anspannung absolut nachvollziehen können. Nimmt das aber noch ganz locker hin von der netten Postlerin. Und macht auf. Und ich finde es ganz schön, wie dann eben auch jetzt später in der Szene alle, die diesen Brief sehen, erstmal so die Augen aufreißen und oh Gott sagen.
Aber ich habe mal nachgeschaut, Nastja ist erst 2 Jahre in der Lindenstraße, ne?
Ja, und schon schwanger vom Mann von ihrer Retterin, die Sau.
Also es gibt auch ein schönes Video auf der Seite vom WDR, könnt ihr euch anschauen. Der erste Auftritt von Nastja, der ist bei Nina in der Küche, wo sie mit, glaube ich, noch mit ihrer Freundin oder so kommt,
ja,
die
genau,
beide in diesem Zwangsprostitutionsding sind. Da hat sie noch riesige, wuschelige Haare und so.
Ja.
Und das ist gerade mal irgendwie 2 Jahre her. Sabrina und Nina, da sind wir jetzt. Sabrina ist wohl von oder verdächtigt worden von Nina. Das wird jetzt in dem Gespräch im Alimentari so ein bisschen deutlich, dass sie angezeigt hat. Ne? Und Sabrina will jetzt gegenüber Nina, ruft sie so ein bisschen rein, kommen Sie doch mal rein in den Laden und so, ihr klar sagen, also sie ist es nicht gewesen. Ja, sie hat Hajo da nicht angezeigt. Deswegen, nur damit das klar ist, denn die Sabrina findet das ganz toll, dass sich Nina so für Nastja einsetzt. Also das wird ja auch nochmal gesagt.
Die Fallhöhe wird hergestellt, sage ich mal, ne? Weil in dem Moment.
Die Fallhöhe wird ja, immer
weil in dem Moment ist sie auch ganz, ganz ergriffen davon und das spielt Jacqueline eben auch so schön, lächelt da so nett und ja, Dankeschön und
ja.
Nur ist es alles so freundlich und lieb und da merken wir eben, wie unsere Drehbuchautoren schon herstellen, dass es nachher möglichst wehtut, was noch passiert.
Ja, ja. Jetzt geht Hajo zum Beispiel ins Reisebüro zu Helga und Erika auch noch. Helga ist auch willartig schon zur Beerdigung und jetzt ist hier diese Anzeige, das ist also raus und jetzt muss man irgendwie besprechen, was passiert jetzt als Nächstes, wie geht man damit um? Und man verabredet sich noch schnell im Akropolis. Ne? Wo sonst auch immer kann man Sachen über Zwangsehe besser besprechen als also im Gastraum vom Akropolis. Das habe ich mir dabei wirklich gedacht, wo ich dachte, da musste noch jetzt nochmal Akropolis gezeigt werden, warum auch immer. Ich fand es nur so komisch, dass die dann wirklich darüber reden, wo da rundherum 1000 Ohren offen sind in dieser Straße, dass das dann später nochmal im Akropolis verhandelt wird. Ne? Inzwischen in der Wohnung von Rosi und Gung, die haben ja zusammen gewohnt, ne? Kommt Anna jetzt, um auch dann ein bisschen ihre Cousine, glaube ich, ne? Ihre Cousine zu trösten.
Und Anna ist ganz dunkel und, damals, ist dir das aufgefallen, ist gar nicht rötlich. Wir Rothaarigen haben ja immer mal gerne experimentiert mit Haarfarbe und da ist nämlich Anna also fast schwarzhaarig, hat ganz dunkles Haar und der Iffi öffnet ihr die Tür und da gibt es ein sehr freundliches Wiedersehen und ich habe ja auch oder mag ja Irene auch sehr und ich weiß, das war, glaube ich, wirklich auch ein Moment, wo wir uns länger nicht gesehen hatten und deswegen war das sehr echt so eine Freude, sich wiederzusehen, weil wir eben nach langer Zeit auch wieder mal was miteinander gespielt haben. Das habe ich da sehr gespürt in dem Moment, dass das eben sehr echt war, dieses, oh Mensch, ja, und na, wie geht's und wie ist es in Wilna? Und ist ja auch klar, es ist ja jetzt auch Iffis Familie, seit Gabi an die damals geheiratet hat. Und deswegen hatte sie natürlich auch ein Verhältnis zu Rosi, wenn auch eben keine Blutsverwandtschaft. Aber natürlich war das alles und ist das alles Familie.
Ja, und Gabi ist jetzt so, die wollte ihrer Mutter noch so viel sagen. Und das finde ich immer so ein ganz schmerzlicher Moment, ne? Wenn plötzlich jemand nicht mehr da ist. Und deswegen sollte man, glaube ich, immer oft sage, ich liebe dich, ich mag dich, ich finde es schön, mit dir zusammen zu sein. Also wenn man so dieses Gefühl hat, plötzlich ist jemand weg und man hat so vieles nicht erzählt, so vieles nicht ausgesprochen. Ja, also ich weiß das auch immer zum Beispiel früher so mit Coming-out-Geschichten bei schwulen Männern, ja, die dann ein wunderbares Verhältnis zu ihrer Mutter hatten, aber ihrer Mutter nie gesagt haben, dass sie schwul sind, dass sie einen Freund haben, dass sie einen Mann lieben, den irgendwas immer vorgelogen haben mit von wegen, ja, ich muss erst die richtige Frau finden und solche Sachen irgendwie. Und dann, wenn die Mutter dann plötzlich starb, dass sie mit die Mutter mit etwas gegangen ist, das war bei mir auch so. Meine Mutter ist auch ja sehr früh gestorben und ich war sehr, sehr froh, dass sie das alles von mir noch wusste.
Ja.
Na, also. Redet mit euren Mitmenschen, ne, bevor sie weg sind. Ja, und jetzt kommt das mit dem Akropolis, wo dann Nina, Klaus, Erich und Helga und dann auch noch später Hajo dann dazu dann jetzt darüber geredet wird, wie denn das jetzt geht und was man jetzt machen kann und so. Ne? Da ist Klaus schon so ganz komisch irgendwie, weil ich glaube, der ahnt was. Der hat so eine Vorahnung, dass jetzt irgendwie dieses Sozialamt natürlich gucken will, das sagt er ja auch. Die wollen doch sicherlich wissen, wer der wirkliche Vater jetzt ist. Das macht ihm anscheinend große Sorgen.
Ja, und ich finde, ab jetzt ist das so wunderbar umgesetzt, dieser ganze Konflikt und diese ganze Szene, die Aufnahmen auf Jacqueline, also auf Nina und auf ihn, das Finde ich richtig gut gemacht. Die kriegen da alle so eine Fanta hingestellt. Das ist so lustig, weil alle so ein Glas Fanta bekommen. Im Akropolis sitzen da, sprechen. Und was mir auch, also extrem, ich habe ja immer schon gesagt, dass Moritz Sachs sich immer angefühlt hat für mich wie ein Bruder. Und ich finde, in dieser Folge sieht er ganz extrem aus, wie so eine Mischung aus meinem Bruder Max und meinem Sohn Joshua. Ich sehe beide irgendwie so in ihm in dieser Folge. Das ist ganz irre. Also es ist so nah, als ob wir wirklich Familie wären. Ja, das habe ich so ganz, ganz extrem empfunden in dieser Folge. Naja, und dann verströmt Klausi eben auch so diese Nervosität am Tisch und diese Unsicherheit. Und Nina spricht ihn ein paar Mal drauf an, so, was geht dir, oder du tust so, als wäre das dein Problem. Und dann sieht man so richtig in ihrem Gesicht, wie irgendwann so der Penny droppt. Dass auf einmal dort sie schon denkt, Moment, was stimmt hier nicht? Ne? Und dann gibt es diesen Aufbau in den nächsten Szenen. Und das finde ich einfach super gemacht, super geschrieben und super umgesetzt von der Kamera, von der Dramaturgie und nicht zuletzt von Jacqueline.
Dominikus Probst hat das Ganze hier die Regie geführt und Irene Fischer hat das Buch geschrieben. Und die ganze Folge hat so eine unglaubliche Dichte. Und das ist wirklich toll. Jetzt ist Enzo mit Sabrina im Alimentari und will sie unbedingt sprechen. Und da wird sofort die Tür geschlossen und das Geschlossenschild draußen aufgehängt. Ja. Weil anscheinend hat Enzo Sabrina jetzt was ganz Wichtiges zu sagen. Nämlich, Rebecca?
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er die Anzeige gemacht.
Ja.
Ja, und das hat mich komplett so, hä? Deswegen sage ich, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich habe wirklich auch zurückspulen muss und dachte, was? Er war das? Und was ist seine Begründung?
Ich glaube, Sabrina war sehr, sehr entsetzt darüber, dass sie das nicht weiß, ne? Dass er das ihr nie gesagt hat. Und ich glaube, Enzo war darüber sehr, sehr wütend auch, dass er mit seiner Mutter so umgegangen ist. Das hat ihn doch sehr getroffen und da hat er gesagt, so, da kriegt er jetzt einen reingewirkt, das geht so nicht. Ne? Hier, meine Mutter ist an erster Stelle und nicht diese Scheintier.
Also das ist auch etwas, glaube ich, was ich auch nicht akzeptiert hätte als Freundin oder zumindest, sage ich mal, disliked hätte in dem Moment. Vor allen Dingen, wenn das nicht ehrlich kommuniziert war von Anfang an, dann hätte ich damit, glaube ich, auch ein Problem gehabt. Sabrina sagt zwar, sie hätte damit eigentlich gar kein Problem, aber ich kann Enzo da, sag ich mal, schon verstehen. Ist natürlich nur schade, dass er jetzt ihn damit in die Scheiße reitet. Also,
Jetzt sind wir in der Kirche. Wir sind mal wieder mit dem ganzen Ensemble in
schöne
der Kirche.
Szene. Ich kann mich auch gut daran erinnern. Es war ja immer sehr kalt in solchen Kapellen, wenn wir da gedreht haben. Und ihr müsst euch vorstellen, Ausstrahlung war Juni. Das heißt, das war Mai, April, wahrscheinlich im März, dass wir das gedreht haben. Damals waren die Vorläufe noch ein bisschen länger als, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren der Produktion. Da sind wir so ein bisschen schneller geworden, ein bisschen näher dran gewesen. Und ich sitze ganz vorne, also Evi sitzt vorne mit Gabi und Andi auf den vorderen Bänken und ich kann mich gut erinnern an diesen Dreh. Also ich war wirklich direkt wieder dort, irgendwie so im ganzen Gefühl, körperlich und psychisch, und kann mich auch sehr gut erinnern, eben, dass das schön war, denn Ludwig Dressler ist dann vorne und möchte etwas sagen und zitiert einen Text, von dem er behauptet, dieser hätte Rosi besonders gut gefallen. Und das überrascht alle sehr, denn das ist doch so etwas ganz anderes, als man je so aus dem Umfeld von Rosi gehört hat. Ich weiß aber, wir haben das auch ein paar Mal gemacht damals, aus welchen Gründen auch immer. Nicht zuletzt vielleicht aus wegen der Kameraführung, aber dass ich sehr oft diesen Text anhören musste. Und es nicht langweilig wird, weil eben auch Ludwig Haas das sehr schön rezitiert hat. Denn sowas kann als Schauspieler natürlich auch wahnsinnig öde werden, wenn du nur da sitzt und musst immer nur zuhören, wie jemand irgendetwas labert, und dann ist es kalt und dann bist du ja nicht mal im Bild, also höchstens dein Hinterkopf. Da war ich schon mal nahe dem Einschlafen, also in solchen Szenen. Das wäre nicht ungewöhnlich gewesen, aber ich weiß, damals habe ich gerne zugehört. Kanntest du diesen Text?
Nee, ich kannte ihn nicht. Wir kriegen ja später auch dann die Erklärung, dass das bei Jourfix, beim Jourfix hat man sich damit damals beschäftigt, als man sich um asiatische Mythen und Kultur gekümmert hat oder so. Man wundert sich ja auch, einige in den Reihen wundern sich ja auch, wieso dieser Text. Ich habe mich im allerersten Bild von der Beerdigung auch gewundert, wieso steht denn Dressler mit dem Rollstuhl mitten im Raum? Na, der steht ja nicht irgendwo, der sitzt ja nicht vorne irgendwo, sondern steht auf diesem roten Teppich mitten im Raum, ja, weil er dann später da für diesen Text da nach vorne zum Altar muss. Aber ich fand, was mich daran erinnert hat, wir haben immer diese Särge gehabt bei den Beerdigungen. Ich glaube, selten irgendwie eine einfach nur eine Urne oder so. Und man saß da sehr lange Zeit drin und man schaute immer auf den Sarg. Und am Anfang war das ja, okay, Szenenbild, ja, Beerdigung haben die aufgebaut. Je länger du da gesessen hast und auf diesen Sarg geguckt hast, fing man immer langsam
absolut,
an, über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken. Hier finde ich auch dann hinten diese Kamerafahrt, wo man dann nochmal euch alle sieht. Nur im Hintergrund sieht man stehen die Komparsen. Und mir haben die Komparsen so leid getan, die gedacht haben, jetzt fährt die Kamera direkt an mir vorbei. Aber man sieht von ihnen praktisch nur alles bis zum Bauchnabel so ungefähr und kein einziges Gesicht von dieser langen Kamerafahrt. Und dafür haben sie den ganzen Tag da gestanden. Also das ist dann schon, ich glaube, das kommt, wo man dann sagen kann, guck mal.
Das bin ich, ja genau. Ja, sehr undankbar. Ja. Nein, und ich sag mal, in meinem Alter, also ne, in der Mitte des Lebens, würde ich jetzt mal sagen, war man ja leider dann auch schon auf ein paar Beerdigungen, nicht nur als Iffi, sondern auch im realen Leben. Und ich finde also christliche Beerdigung oft eben auch wahnsinnig trüb, um das mal so auszudrücken. Und ich musste daran denken, dass ich auf einer Beerdigung war vor ein paar Jahren von einem sehr, sehr lieben älteren Mann. Und das war die steifste Beerdigung, auf der ich je war. Also es wurde überhaupt nichts Persönliches über ihn gesagt, sondern nur irgendwie die Bibel rezitiert die ganze Zeit, aber so ganz konservativ und furchtbar. Und ich weiß noch, dass ich damals dann zu meinem Mann flüsterte, ist das nicht grausam? Das war so ein netter, wundervoller Mann und niemand kann irgendwie aufstehen und schöne Sachen über ihn sagen oder ein schönes Lied spielen oder singen, sondern es wird nur aus dieser Bibel die ganze Zeit zitiert. Und also ich weiß, dass ich das als ganz schlimm empfand und überhaupt nicht wertschätzend dem Verstorbenen gegenüber. Und ich finde es total schön, muss ich sagen, dass inzwischen auf den Beerdigungen, die ich war, es mehr so wird, vielleicht ist das eben auch so ein bisschen influenced, ne, von Social Media oder keine Ahnung, dass Leute jetzt mehr auch wirklich aufstehen und wie damals schon bei, wie sagen wir, für Hochzeiten und ein Todesfall, ne, so der erste Film, der Beerdigungen in deutsche Kinos gebracht hat und gezeigt hat, es kann auch anders laufen, also nicht nur verlieben auf Beerdigungen, sondern eben auch persönliche Dinge sagen über den Verstorbenen und ein bisschen eine Herzlichkeit da reinbringen und wirklich einen Abschied zu feiern. Denn, sag ich mal, bei den christlichen Beerdigungen ist das Feiern dann wirklich immer so auf den Leichenschmaus eben begrenzt, dass man dann zusammensitzt und eben Schnittchen kriegt oder ein Stück Kuchen, aber auf der Beerdigung selber keine Herzlichkeit ist, kein Moment, an dem man auch mal zusammen lachen kann und Erinnerungen teilen kann. Daran musste ich gestern eben auch denken, dass das ein guter Schritt war, damals schon eben von Ludwig Dressler da eben etwas Persönliches reinzubringen, auch wenn es nicht jeder in dem Moment direkt verstanden hat.
Janina tritt jetzt aus dem Akropolis und wir sehen, sie tappt dabei beim Rausgehen aus dem Akropolis in eine Pfütze. In dieser Pfütze spiegelt sich plötzlich jetzt ihre Erinnerungen an das, was sie immer noch im Kopf beschäftigt. Nämlich, was war eigentlich mit dem Kind? Was hat Klaus gesagt? Wie, was, wo sind die Punkte, die ich jetzt nochmal in meinem Kopf wiederholen muss, um sie zu verstehen? Und langsam, ganz langsam bildet sich dann so ein Bild bei ihr. Und zwischendurch gehen wir nochmal rüber in die Beerdigung. Aber dann sehen wir sie, wie sie in ihrer Wohnung sitzt, auf der Bettkante und nochmal, noch mehr Erinnerungen kommen.
Ja, man sieht richtig, wo dann der Mensch, der Moment der Klarheit kommt. Und ich bin ein großer Fan von Rückblenden in allen Serien, die ich gerne sehe. Das finde ich immer sehr gut. Und in diesen Rückblenden sieht man eben genau, wie Klaus sich immer wieder ja Ausflüchte gesucht hat. Ja, weiß ich nicht. Nö, mit mir hat sie nicht gesprochen. Das kommt da ganz gut auf den Punkt. Und natürlich, wie auch Nastja wohl mal zu Lia gesagt hat oder geantwortet hat auf die Frage, ob sie verliebt sei. Ja, ne, bin ich ein bisschen. Und als dann Nina fragte, nein. Und ja, also es wird auf einmal klar, ne?
Ja, ich finde vor allem diese letzte, weil du vorhin auch von Fallhöhe und Irene baut da eine riesige Fallhöhe. Die letzte Einstellung ist nämlich, dass dieser Mann Nastja jetzt verlassen hat, wo sie ein Kind bekommt und darauf sagt nur Nina zu Klaus, Männer sind doch echt Schweine. Du wirst mich doch nie verlassen, wenn ich ein Kind bekomme, oder?
Ja.
Und Klaus so ganz zaghaft, so sie anschaut und so ganz zaghaft den Kopf schüttelt.
Ja.
Und wo man denkt, also wo man wirklich denkt in dem Moment, oh Nina, da hättest du schon merken müssen.
Ja, und sie fasst ihm noch so schön ins Gesicht, als sie eben sagt, ach, alle Männer sind Schweine, also du natürlich nicht. Und wir denken uns so, doch, leider er auch.
Der ist der Schlimmste von allen, ja. Und da kommt auch Klaus schon durch die Tür, der ist unglaublich gut gelaunt.
Ja, und das ist
natürlich
auch so typisch, oder hast du nicht gedacht, wir waren doch wirklich, ich glaube, fast jeder Mensch, der eine Beziehung hatte oder in einer Beziehung ist, war schon mal in dieser Situation, egal auf der einen oder auf der anderen Seite. Er kommt rein und ist so oberfröhlich, weil er natürlich überspielen will, dass er natürlich auch gemerkt hat von dem Akropolis, dass sie was merkt, dass er sich da irgendwie blöd benimmt. Also hat er schön eingekauft, das gibt auch fast in jedem Film gibt es so eine Szene, dass dann eben die Person reinkommt und sagt, so, ich habe eine Flasche mitgebracht und jetzt kochen wir was. Und sie beobachtet das und ich konnte das so gut.
Er hat ja auch Freude, er hat ja auch Grund, sich zu freuen. Er dreht ein bisschen auf, aber er ist froh, dass er an diesem Tag auch noch irgendwas hat, worüber er sich freut.
Ja, aber er spielt es wirklich ja so, dass er sie ignoriert. Er versucht ja wirklich diese Spannung im Raum, die er absolut spürt. Er weiß eigentlich schon genau, was los ist, als sie in den Raum tritt. Denn das ist etwas, das ist, diese Energie spürt man. Sie beobachtet ihn und ich habe das so gut nachvollziehen können, wie sie ihn beobachtet und natürlich nichts mehr funktioniert, was er da gerade tut, weil sie genau weiß und er weiß es eben auch. Beide wissen es und wie er das dann so überspielt hat. Und wie gesagt, und ich habe meinen Bruder gesehen, ich habe meinen Sohn gesehen, ich habe die beide gesehen in ihm in dem Moment. Nicht, dass sie jemals sowas angestellt hätten, das ist nicht, aber Ich habe Männer gesehen, die mir nahestehen in seinem Gesicht und dachte, wow, also das ist wirklich, fand ich von beiden einfach wirklich gut gespielt. Und dann auf einmal kommt es ja aus Nina eben raus und sagt, Klaus, bist du der Vater von Nastjas Baby? Und er überspielt es noch so, hä, was spinnst du? Und das ist so typisch von Männern. Auch das ist so typisch. Vielleicht machen das Frauen auch, um Gottes Willen, also nicht nur Männer. Aber das ist so typisch ein Gaslighting, wenn man jemanden darauf anspricht, auf etwas, das man im Grunde schon weiß. Hast du das gemacht oder hast du dich mit der getroffen? Und dann kommt dieses, spinnst du oder bist du verrückt? Das hasse ich, wenn Leute so etwas machen. Und das ist wirklich so typisch, dass dann das erstmal so umgedreht wird. Da wirst du praktisch in dem Moment getäuscht und dir, es wird behauptet, bei dir wäre was nicht richtig. Ne? Also du, die Fragestellerin oder der Fragesteller, du tickst nicht richtig, weil du diese Frage stellst und das ist so gemein und das bringt mich auf die Palme. Wahnsinn.
Ja, und jetzt merkt man auch diese Wut, die, also in dieser, sie attackiert ja jetzt Klaus auch, sie schlägt ihn ins Gesicht, sie ist außer sich irgendwie, dass das jetzt alles hochkommt, dass das wahr wird, was sie sich gerade in den letzten 2-3 Stunden, was ihr klar geworden ist, dass das tatsächlich alles stimmt und dass das auch über diese ganze Zeit ging. Und dann kommt ja noch diese Frage, so, ne, während er versucht, sie festzuhalten, kommt er dann so, sag mal, wusste Helga denn von all dem Bescheid? Und dann sagt er auch, na, nicht gleich von Anfang an.
Ja.
Ne? Und da rastet sie, das ist der Punkt.
Ja.
Ich glaube, das ist der Punkt, dass Helga, ja, die heilige Helga, die Familie immer so hochhält und all diese ganzen Sachen und so, dass die ganze Zeit dieses Spiel mitgespielt hat, um irgendwie ihren Sohn zu schützen und sozusagen ihr noch was vorgeheuchelt hat. Da rastet
es
sie aus.
Es ist so ein Schlimmer. Es ist wirklich ein schlimmer Betrug in dem Moment. Und wir sagen immer, wir verstehen Menschen, we know life, we know shit, ne? Also kann alles passieren. Aber in dem Moment ist das für Rolle Nina natürlich ein dreifacher Betrug. Es ist einmal Nastja, die sie gerettet hat, der sie eine loyale Freundin war, die schreckt auch nicht davor zurück, dann dementsprechend den Mann zu verführen. Dann der Mann, der dementsprechend sich da nicht zusammenreißt, kein Rückgrat hat, dem nicht widerstehen kann, auch nicht vielleicht mit Nina darüber spricht. Ich meine, man hätte natürlich auch darüber sprechen können als Paar. Ne? Hör mal zu, es gibt da ein Problem, die macht mir schöne Augen und ich fühle mich davon auch, was weiß ich. Also ja, hätte man ja wirklich auch einfach transparent miteinander besprechen können und sie vielleicht aus dem Leben entfernen und die Situation lösen, bevor es eben da zu einer Affäre kommt. Aber er wollte es eben auch. Ja, er wollte ja gar nicht Nein sagen, sondern er wollte es erleben mit ihr. Und dann dazu der dritte Betrug, natürlich die Schwiegermutter, die eben nicht loyal zur Ehefrau hält, sondern dann den Sohn schützt, in Hinblick auf ein mögliches Enkelkind. Das tut dreifach weh und in dem Moment, glaube ich, spüren wir alle Ninas Schmerz und auch diese Verzweiflung, die man dann hat, eben auch einfach auf ihn einschlagen zu wollen und alles kurz und klein zu schmeißen, weil sie die Frustration, der Schmerz, die Enttäuschung, diese absolute Enttäuschung. Aber ich habe aber auch, muss ich sagen, also Klaus Schmerz gespürt in dem Moment, denn für ihn bricht natürlich in dem Moment auch eine Welt zusammen, denn er liebt ja seine Mini. Ja, er liebt sie ja wirklich. Und er hat in diesem Moment natürlich, wird ihm auch klar, dass er alles kaputt gemacht hat. Ne? Dass er eben auch die Person, die er liebt und die er eben eigentlich auch nicht verlassen wollte, jetzt so sehr verletzt hat. Und das war ihm offensichtlich nicht klar, als er es getan hat. Da war dann die Freude größer als alles andere. Aber das Auffliegen jetzt ist natürlich auch die größte Scham, ne, die jetzt passieren kann. Jetzt ist es aufgeflogen. Ich habe die Situation nicht retten können. Und jetzt habe ich der Person, die ich eigentlich am meisten liebe auf der Welt, so sehr wehgetan. Und jetzt bricht alles über mir zusammen. Also ich habe auch die Scham gefühlt, die Klaus in dem Moment hatte.
Aber Rebecca, das hatte er auch die ganze Zeit gewusst. Er wusste ja die ganze Zeit, dass das jetzt passieren wird. Ja. Er wusste ja nach all diesen ganzen Monaten, wusste er ja Bescheid, dass es, also die Wahrheit zu sagen, den Punkt hatte er einfach verpasst. Und wenn man den einmal verpasst hat, okay, dann sucht man den zweiten Punkt. Aber hier habe ich das Gefühl, er hat es die ganze Zeit weiterlaufen lassen, bis es sozusagen hier kulminiert in diesem Ausbruch, in diesem Ende. Ich glaube auch, er ist auch an dem Punkt, das merkt man dann ja auch später in der Szene mit Helga, er ist auch irgendwo jetzt erleichtert. Ja. Irgendwo ist es erleichtert, dass es raus ist. Ja, dass das, was er sich vorgestellt hat, alles eingetreten ist. Ne? Ja. Aber dass jetzt diese Lügerei, dieses Vorspielen, dass das endlich vorbei
natürlich
ist.
Es gibt ja nichts Schlimmeres, als mit einem solchen Geheimnis leben zu müssen, mit einer solchen Lüge, also täglich zu lügen, sich selbst zu belügen, die Menschen, die du liebst, zu belügen. Und ich finde, es zeigt auch noch einmal, dass also fast das Schlimmste auf der Welt in einem Verhalten Feigheit ist. Also Feigheit ist für mich wirklich eine ist Gift. Und ich war auch oft feige in meinem Leben und heutzutage nicht mehr. Und wirklich nicht mehr, weder ängstlich noch feige. Und weil Feigheit bringt dich dazu, wirklich schreckliche Dinge zu tun, dir selbst auch anzutun. Ne? Kommt oft eben mit Unehrlichkeit. Das geht so Hand in Hand. Und das ist etwas, was ich auch nicht mehr respektieren kann. Nicht bei mir und nicht bei anderen. Und ich finde, das hat diese Szene oder dieser ganze Handlungsstrang eben auch nochmal gezeigt, dass Feigheit wirklich das Schlimmste ist. Man muss auch mal wirklich mutig sein und auch für seine Fehler einstehen, das Gespräch suchen, das verhindert ganz, ganz viele menschliche Katastrophen und ganz viel Schmerz, wenn man eben nicht feige ist, sondern für seine Wahrheit auch einsteht und das mitteilt. Also ganz gut, ganz gut gemacht, ja.
Ja, und jetzt stürmt Nina ja raus aus der Wohnung und man fragt sich die ganze Zeit, oh Gott, wir müssen hinterher, hinterher.
Wir wollen wirklich hinterher laufen.
Wo geht sie jetzt hin? Und dann landen wir wieder bei diesem Leichenschmaus in der Wohnung, der uns im Moment eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Merkt man eben auch, ne, da werden noch ein bisschen so gefragt, wie kam denn Dressler jetzt auf diesen Text und so weiter und so fort. Und Dressler wundert sich auch noch, dass Carsten jetzt 7 Wochen lang nach Berlin geht. Urlaub so lange und so, ja, ich so lange und so. Und dann auch die Joe-Fix-Abende, also das so. Und Marianne Roget erinnert sich noch, also Frau Pavarotti, an die Joe-Fix-Abende und all sowas. Also das sind alles so Sachen. Und dann hört man oder dann sieht man dann auch plötzlich, endlich sind wir Gott sei Dank wieder bei Nina. Und wir sehen, wie Nina rast zur Wohnung von Nastja und an die Tür hämmert und schreit und brüllt. Und die erschrockene Nina auf der anderen Seite, die sich überhaupt nicht traut, nachdem sie gesehen hat, wer vor der Tür steht, die weiß ja jetzt auch, was die Stunde geschlagen.
Genau, also Nastja ist ja in der Beimer-Wohnung. Es ist die Beimer-Wohnung, in der Nastja ist. Und ja, es ist auch wirklich krass, ne, wie sie hingeht zur Tür, durch die Luke guckt. Und sobald sie Nina erblickt, weiß sie natürlich sofort, was los ist. Ne? Und die scheppert dagegen Tür. Mach auf, mach die Tür auf. Und sie sagt ja auch einmal, ich bring dich um. Würde ich auch die Tür nicht aufmachen, wenn draußen jemand sagt, ich bring dich um. Besser nicht. Wunderbare Szenen. Oder auch sowas zu spielen ist ja ein Geschenk. Das ist klasse. Darüber freut man sich als Schauspieler natürlich.
Ja, und man denkt ja dann irgendwie, okay, dann ist vorbei. Aber dann kommen wir noch zu einer kleinen Szene mit Hilde Scholz und Gung,
ja,
und Gabi, wo dann noch Frau Scholz total traurig, ja, weil Rosi jetzt, und das klappt nicht mehr mit dem Zusammenziehen, und Gabi dann sagt, doch, sie ziehen einfach trotzdem hier ein, Gung ist glücklich, aber Gung sagt auch zwischendurch, was ist denn da draußen im Treppenhaus für ein Lärm? Die hören das ja alles, dieses Hämmern und diese Schreie von Nina.
Ja, ich finde es auch so irre, wie die da alle in der Küche stehen. Also Andi ist dann in der Küche, Gabi, Gung, Frau Scholz, und man hat die frohe Botschaft verkündet, dass Frau Scholz dann also auf jeden Fall dort einziehen wird und dann hat mit Gung WG macht und sich alle freuen über eben die Mietminderung und das Zusammensein. Und man hört draußen im Flur eben das Scheppern der Tür und man hört die Schreie von Nina, aber keiner geht so richtig drauf ein. Es wird einmal ganz kurz erwähnt, so, hä, was ist das für ein Lärm? Aber also komm, normalerweise hätten sie zur Tür gehen müssen. Ich mache ja auch bei mir zu Hause die Fenster auf, wenn draußen jemand rumschreit. Ne? Also dann mache ich sofort die Fenster auf und gucke auf die Straße. Außer es ist jetzt mitten in der Nacht, dann will ich natürlich mich nicht in Gefahr bringen. Aber ansonsten würde ich ja auch gucken gehen. Und in so einem Haus, finde ich ganz lustig, dass man es eben hört, aber keiner wirklich zur Tür.
Alex lässt jetzt gerade drüben in der WG Helga in die Wohnung und Helga sieht ja diese zerschmetterte Küche und ihren völlig entsetzten Sohn und erschöpften Sohn da sitzen und Helga versucht sich auch noch zu denen zu setzen, bis Helga es dämmert, wenn Nastja ja jetzt mit Erich spricht und Erich alles erfährt, nicht von ihr, sondern von Nina. Das wäre ja alles grausam, das wäre ja alles furchtbar. Also
ja, weil dann ihre Feigheit eben auch ans Licht kommt. Ja. Denn Mutter Beimer ist eben auch feige. Und in dem Moment, finde ich, hat man eben auch gesehen, dass es auch ihr dämmerte, dass es ihr immer nur um sie selbst ging. Es ging um sie selbst und es ging um ihr Enkelkind, das sie da irgendwie retten wollte. Und es ging ihr auch nie um Nina und es ging ihr nie um diese Ehe und es ging ihr auch nie um Nastja. Es ging ihr eigentlich nur um ich, Helga Beimer, die Oma, die potenzielle Oma. Ja, die wurde geschützt durch diese ganze Geschichte. Und ich finde, das sieht man ganz, ganz toll in Marie-Louises Gesicht, wie sie da sitzt und merkt, oh shit, ne, jetzt kommt eben auch mein mieses Gebaren an die Öffentlichkeit. Ja. Und wie
inzwischen
soll ich das?
Inzwischen, da ist es ganz ruhig jetzt bei Oma Rose in der Wohnung. Da werden jetzt nämlich Pläne schon mal gemacht für einen kleinen Tapetenwechsel. Ne? Und ob man den Winter nicht in Bonasola verbringen kann. Also Gabi und Andi sollen jetzt mal nach Bonasola reisen. Findet Sabrina eine schöne Idee, damit sie, und Andi sagt gleich, wir bleiben den ganzen Winter da. Also die verabschieden sich ja jetzt für einige Monate sozusagen. Und bei euch in der WG ist jetzt die Frage, was hat Nina da in der Hand? Die Kamera geht am Anfang, wenn Nina bei euch in der WG am Küchentisch sitzt, ja, auf ihre Hände. Und Nina hat einen großen schwarzen Filzstift in der Hand. Warum, weshalb, das werden wir dann später noch erfahren. Auf alle Fälle sitzt ihr jetzt mit ihr da und versucht ihr zu trösten, aber auch das ist nicht in irgendeiner Weise möglich. Du kommst ja dann noch mit einer kleinen, mit einem kleinen Glas Rotwein an.
Nee. Also ich kann mich eben auch an diese Szene sehr gut erinnern. Also ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, wie wir das gespielt haben und wie Evi eben auch nur so recht betreten zuhört und nicht wirklich was dazu sagt, aber ihr dann eben ein Glas Wein einschenkt und sagt, du kannst in meinem Zimmer schlafen. Und Evi stellt die Flasche Wein hin und Nina sagt, Nina sagt danke und nimmt die Flasche Wein, ich bin nicht da und geht ins Zimmer und nimmt die ganze. Ich weiß, dass wir das damals alle sehr lustig fanden und das ist eben so im Entwickeln der Szene ist diese Idee entstanden. Ich glaube, das stand gar nicht so im Drehbuch. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es kann auch sein, dass Irene das so geschrieben hat, aber ich meine mich zu erinnern, dass das so entstand dann in der Szene, dass wir dann gesagt haben, oh ja, das ist eine super Idee, die nimmt die ganze Flasche mit und verschwindet in Evis Zimmer.
Und jetzt kommen Erich und Helga im Treppenhaus die Treppen hoch und sehen, wie Nastja wahnsinnig an der Wohnungseingangstür schrubbt wie eine Blöde und sie fragen sich, was ist denn hier los? Ne? Und dann sieht man, als Nastja ein bisschen beiseite tritt, dass da ganz groß mit schwarzem Filzstift geschrieben von Nina Hure draufsteht.
Ja, und so schließt sich der Kreis.
Ja, und Helga sagt dazu gar nichts. Erik ist etwas irritiert und dann guckt er so Helga hinterher und sagt, Helga, also nach dem Motto, irgendwie, irgendwas ist da, was er nicht weiß und irgendwas hat Helga damit zu tun.
Ja.
Ja, und jetzt gehen wir in dieses Schlussbild, was ich sehr, sehr schön auch von Dominikus umgesetzt finde, mit dieser langen Kamerafahrt über weinende Frauen von Gabi vor dem Bild ihrer Mutter, Nastja vor dem Spiegel und wie sie dann zur Rasierklinge greift und sich dann so den Arm aufritzt und dann auch noch das Blut tropft auf den Fußboden. Klaus, der dann weint von dem Bild mit Nina und über bessere Zeiten sinniert und Nina ihren Ehering schon auf den Boden geschmissen hat und weint auch. Und dann sehen wir die nächtliche Lindenstraße und dann kommt kein Düdel-Düdel-Düdel-Düd sowas, sondern dann kommt nur ganz leise stille Musik und dann der Abspann.
Ja.
Also das ist ganz, ganz toll, weil man ist auch so voller Emotionen nach dieser ganzen Folge, dass man sehr froh ist, dass es so ganz ruhig jetzt ausklingt.
Ja, ja. Also ich fand eben auch dieses Ende total schön. Also wunderschön, traurig, aber passend. Und Moral von der Geschichte ist wirklich, seid nicht feige, redet mit euren Liebsten, redet über eure Gefühle, redet über eure Emotionen, seid möglichst transparent. Es ist sicher immer jemand da, der euch gern hat und der zuhören wird und der euch helfen wird, wenn ihr in der Zwickmühle steckt, wie auch immer. Das war für mich so die Moral der Geschichte dieser Folge.
Ja, ihr Lieben, das war sie wieder, eure Linsenstraße. In der nächsten Folge, in der nächsten Woche gehen wir zurück in das Jahr 1997 und das ist die Folge 602 und die heißt Reisen. Und bei ARD Plus ist es die Staffel 11, die Folge 30. Und wir freuen uns drauf. Ja, ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Schreibt uns, das finden wir mal ganz toll. Kommt in die WhatsApp-Gruppe, das finden wir noch viel besser. Kommt gemeinsam und wir dürfen euch auch schon etwas ankündigen. Wir planen auch wieder einen Live-Podcast in diesem Jahr. Also ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass wir uns auch in diesem Jahr wiedersehen und einen schönen Abend miteinander verbringen werden.
Da freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall. Und ich freue mich eben auf unsere kleine Zeitreise in das Jahr 97. Das finde ich super.
Das war sie, eure Linsenstraße mit Rebecca Simonal-Barum.
Und mit Klaus Winzer.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist, wie immer, eine
Hauptsache Lautproduktion.
Habt eine schöne Woche.
Bis bald. Tschüss.
An diesem Ort in der Lindenstraße Was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase. Das Leben mit euch war so schön.